Ich habe nicht schlecht gestaunt die letzten Tage, als ich beim Radio hören, sei mir verziehen, mein Lieblingssender ist Bremen 1, plötzlich in den Hauptnachrichten der Hinweis kam, dass am Wertstoffhof die Polizei gezwungen sei, den Verkehr zu regeln, weil der Stau mittlerweile so lang vor dem Wertstoffhof war, dass er bis auf die Bundesstraße zurückging. Einige Tage später schrieb die Neue Osnabrücker Zeitung etwas Ähnliches und jetzt vor wenigen Tagen dann auch in den Münchner Nachrichten die gleiche Botschaft. Es wird angeliefert, ein Auto nach dem anderen bringt Sperrmüll, Gerümpel oder Gartenschnitt. Endlich darf man wieder sozusagen die Arbeit der letzten Wochen, die Aufräumergebnisse während des Shutdowns nun abliefern. Die Leute haben aufgeräumt und die Zeit genutzt. Sie haben entrümpelt den Dachboden, sie haben den Keller aufgeräumt, vielleicht auch die Garage aufgeräumt. Und da ist so einiges zusammengekommen von dem, was man sozusagen gebraucht hatte und weglegte. Man wollte es schon immer wegwerfen oder man hat einfach Kartons, Kartonagen, alte, abgestandene Dinge endlich entsorgt, die man eigentlich schon immer entsorgen wollte. Und das Auto wird voll und nun ist der Zeitpunkt gekommen, es abzuliefern. Die Ergebnisse des Aufräumens werden angeliefert am Wertstoffhof. Mir ist bei den Überlegungen und bei dem Bedenken dieser Nachrichten die Frage gekommen, gibt es eigentlich so etwas Ähnliches für unseren Lebensmüll? Gibt es etwas Vergleichbares, wenn wir in unserem Leben entrümpeln? Und welche Adresse wäre es, an die wir uns sozusagen wenden könnten? Wohin mit unserem Seelenmüll? Mit dem Gerümpel der letzten Jahre und Jahrzehnte, die sich vielleicht in unserem Leben angestaut haben? Welche Entsorgungsadresse ließe sich da eigentlich nennen? Darüber will ich heute mit uns nachdenken. Stellen wir uns vor, unser Leben wäre beispielsweise ein Haus mit sehr vielen Zimmern. Und in jedem der Zimmer gibt es, wenn wir so wollen, ein Thema. Da gibt es das Kinderzimmer, das Zimmer meiner Kindheit. Es gibt das Jugendzimmer. Es gibt das Zimmer beispielsweise, auf dem draufsteht Ausbildung und Beruf, Schule, Studium. Dann gibt es das Zimmer, in dem draufsteht, dass wir Freunde haben, Freundinnen hatten, Arbeitsleben, Eltern. Die unterschiedlichsten Bereiche in unserem Leben haben ein Haus und in jedem haben ein Zimmer im Haus und in jedem Zimmer hat sich etwas angesammelt. Worte haben mich verletzt und geprägt. Vielleicht habe ich im Elternzimmer die Worte abgespeichert, die mein Vater immer gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht. Oder die furchtbaren, verletzenden, bösen Worte der Mutter, die sagt, du bist ein Taugenichts. Du machst mir nur Kummer. Hätte ich dich bloß abgetrieben. Es gibt Worte, die hinterlassen in unserer Seele Spuren, Narben, Wunden. Es gibt Enttäuschungen. Es gibt Erfahrungen, die uns Not machen, die uns Mühe machen. Wir hatten uns auf eine Beförderung gefreut und die Beförderung ist nicht zustande gekommen. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass wir uns mit großer Freude und sorgsam auf einen Urlaub vorbereitet haben und den Reinfall unseres Lebens erfahren mussten. Wir haben in unserer Arbeitswelt Menschen gefunden, denen wir vertraut haben, die uns enttäuscht haben, die uns im Nachgang sogar gedisst haben, also die uns übel mitgespielt haben innerhalb der Belegschaft und dafür gesorgt haben, dass mein Ruf sozusagen ruiniert wurde. Das Leben, wenn es einige Jahre dahingegangen ist, hat in unserer Geschichte Wunden geschlagen, hat in unserer Geschichte Lasten angehäuft, hat in unserer Geschichte in unserem Haus Spuren hinterlassen, die es sich lohnt zu entrümpeln. In dem bekannten christlichen Gebet, das Jesus Christus seiner Kirche beigebracht hat, könnten wir sagen, heißt es in einer Bitte: Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Und in dieser Formulierung schwingt mit, dass wir beides zugleich sind. Wir sind Opfer. Menschen haben uns verletzt. Menschen haben uns böse mitgespielt. Menschen haben uns in unserem Leben Wunden geschlagen. Und wir sind zur gleichen Zeit Täter. Wir selber sind auch Menschen gewesen, die mit unseren Worten, mit unserem Verhalten andere verletzt haben und andere sozusagen auch verwundet haben und dafür gesorgt haben, dass in ihrem Leben Müll und Last und Wunden angehäuft wurden. Wohin mit all dem angesammelten Sperrmüll meines Lebens? Sperrmüll, so will ich es einmal übertragen für unsere Beziehung im sozialen Bereich, sperrt uns aus. Der Müll unserer Seele sperrt uns für andere frohmachende, positive Erfahrungen. Der Müll unseres Lebens versperrt uns den Weg vielleicht in die Gemeinschaft. Wir haben unter dem Müll unseres Lebens, unter den Worten, Verletzungen und Enttäuschungen uns entschieden, nie wieder zu lächeln oder zu vertrauen oder Wagnisse einzugehen. Der Müll unseres Lebens sperrt uns den Zugang zu anderen und versperrt in uns den Zugang, Gutes und Positives so zu empfangen, dass es sich auch in uns entfalten kann. Wohin mit all dem angesammelten Müll unseres Lebens? Die Entsorgungsadresse oder das Entsorgungszentrum für den Müll unseres Lebens hat eine Adresse. Es heißt das Kreuz von Golgatha. Im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, in Vers 24 lesen wir, da wird von Jesus Christus gesagt, er trug unsere Sünden an seinem Leib selbst auf das Holz hinauf. Das Kreuz von Golgatha ist der Ort, wo unsere Schuld, wo alles Versagen, wo alle Zielverfehlung, wo alle Not unseres Lebens entsorgt werden kann, weil Christus dort dieses vollkommene Opfer gebracht hat und dort uns auch Vergebung und Entlastung zuteil werden kann. Am Kreuz von Golgatha, wenn wir so wollen, hängt Jesus und spricht dort die inhaltliche Botschaft zu uns: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Unsere Lasten und unsere Mühe, unsere Schuld, unsere Sünde, der Sperrmüll unseres Lebens, die Verwundungen und bösen Sätze und Worte, die uns übel mitgespielt haben, die uns nachhaltig geprägt haben, können, dürfen und sollen am Kreuz von Golgatha, dem Entsorgungszentrum für unseren Seelenmüll, abgeladen werden. Und in Anspielung an die ersten Meldungen aus dem Radio und den Zeitungen ließe sich noch ergänzen: An diesem Kreuz, an dieser Entsorgungsstelle gibt es keinen Stau. Sie haben Tag und Nacht freie Zufahrt zur Entsorgungsstelle für den Müll, die Lasten und die Sorgen in unserem Leben. Im Brief an die Hebräer schreibt der Verfasser im Kapitel 4, in den Versen 15 und 16, dass wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen können, wo wir rechtzeitig Hilfe empfangen. Und er spricht dort von Jesus als einem Priester, der das Leben von allen Seiten kennengelernt und erfahren hat und uns versteht. Und eben von diesem Thron der Gnade nicht sagt: Nun seht mal zu, wie ihr klarkommt, ich hab's schon hinter mir, sondern er versteht uns zutiefst. Und das ist auch der Grund, warum er uns einlädt, zu diesem Thron zu kommen, damit wir dort Hilfe empfangen. In der Gewissheit, da ist einer, der mich liebt und der mich versteht. Es gibt ein altes Lied, das ich gefunden habe. Und da heißt es, ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Es tut gut, jemanden zu kennen, jemanden zu haben, der an meiner Seite steht. Vielleicht kennen Sie das, dass wenn man auf etwas Unbekanntes zugeht, es einfach Sicherheit gibt, dass da ein Zweiter neben mir steht. Vielleicht hat er mehr Erfahrung in diesem Bereich als ich. Mir hilft es in vielen Situationen, die fremd und neu für mich sind, einfach nur zu wissen, da ist ein Zweiter da. Entweder muss ich nun stark sein, aber er ist da, ich bin nicht allein. Oder der andere ist stärker, ist präsenter in der Situation und hilft mir und unterstützt mich. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Und Jesus Christus ist so einer, der uns versteht, der durch dieses Leben gegangen ist und alle Höhen und Tiefen geschmeckt hat. Und Jesus Christus ist jemand, der mit mir gehen will und dabei eine Haltung mir zuversichert, nämlich ich bin für dich. Er geht nicht nur mit, er ist mir zugewandt, er liebt mich. Er will, dass mein Leben gewinnt und dass mein Leben gelingt. Er will, dass ich ankomme am Ziel. Er ist einer, der für mich ist und der mit mir geht durch das Leben, wie es sich mir darbietet. Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade, zu diesem Jesus, ohne Zwischenstopp und ohne Umwege. Wir selbst dürfen kommen und er hat Zeit für mich. Nun haben wir zwei Gedanken entfaltet. Einmal, es gibt in unserem Leben Müll in unserer Seele, es gibt Schuld, es gibt Wunde, es gibt Verletzungen, es gibt Dinge, die uns beeinträchtigen. Wir haben gesagt, es gibt eine Adresse, wohin wir uns wenden können. Es ist das Kreuz von Golgatha. Und nun geht es um die Frage, wie werde ich denn diesen Müll los? Die Adresse ist bekannt, die Person ist bekannt. Aber wie werde ich diesen Müll konkret los? Im ersten Johannesbrief im Neuen Testament, Kapitel 1, in Vers 9 lesen wir das Wort, dass wenn wir ihm unsere Sünden und unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wir müssen mit Jesus reden, sprechen, ihm sagen, was uns quält. Wir müssen, wenn wir so wollen, ihm aushändigen, aus unserer Hand ihm ans Kreuz hinlegen, was uns bedrückt hat und was uns Not gemacht hat. Jesus, ich gebe dir jetzt diese Situation mit meinen Eltern damals. Jesus, ich lege meine Lüge vor dich ab. Jesus, ich komme zu dir mit dem, was mich quält, mit dem, was mir Mühe macht, mit meinen Minderwertigkeitskomplexen, mit meiner Angst, mit all dem, was mir Not macht. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Sohn, der sich im Leben total verlaufen hat und am Tiefpunkt seines Lebens sich entscheidet, zurückzugehen zum Vater. Und Jesus macht in dieser Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn klar, dass der Vater in dieser Geschichte Gott selbst ist. Und da nimmt sich der junge Mann vor, nach Hause zu gehen zu seinem Vater und zu sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und der nächste Vers, den finde ich sehr interessant, da heißt es, und er stand auf und ging. Mir ist aufgefallen, dass dieser junge Mann ohne Würde, ohne Täte, ohne Möchte diese Entscheidung getroffen hat. Er sprach nicht davon, ich möchte gerne nach Hause gehen. Er ging. Ich würde ja nach Hause gehen, aber er ging. Er stand auf und ging. Er ging. Er zögerte nicht. Geben Sie Jesus den Sperrmüll Ihres Lebens, ich will es in Wortspiel versuchen, würdelos. Lassen Sie jeden Konjunktiv weg. Reden Sie nicht davon, Sie würden es ihm geben, Sie möchten es ihm geben, Sie täten es ihm ja gerne geben. Haben Sie den Mut, sich festzulegen. Sprechen Sie mit Jesus über Ihre Nöte und sagen Sie ihm unmissverständlich, Herr Jesus, ich gebe dir den Müll. Seien Sie dabei, wenn es geht, so konkret wie möglich. Sagen Sie ihm, was Ihnen Mühe macht. Wir haben nun viel über die Sünden und den Sperrmüll geredet, die schweren Sachen. Aber was ist mit der Erschöpfung und der Mühe? Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig seid. Wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir müde sind. Wir können oft die Situation nicht ändern, so wie jetzt in den Corona-Zeiten. Wir sind sozusagen festgelegt auf die Quadratmeterzahl unserer Wohnung. Wir dürfen nicht groß raus. Wir erleben den Ort, wo wir wohnen, vielleicht je länger, je mehr, auch als ein Gefängnis, wie eine bedrückende Enge, die sich in unserer Seele, in unserem Denken ausbreitet. Wohin damit, wenn alles so bleibt, wie es ist? Ich lade Sie ein, Ihre Mühe vor Jesus auch anzusprechen und auszusprechen. Nehmen Sie sich die Zeit, wenn die Kinder im Bett sind, gehen Sie in einen Ort, wo Ruhe herrscht, setzen Sie sich irgendwo hin und überlassen Sie Jesus das, was Sie müde macht und auslaugt. Sagen Sie es ihm, beschreiben Sie es ihm. Und wenn Sie dabei ein wenig weinen, ist das nicht furchtbar. Und wenn Sie wütend werden, ist das nicht schlimm, das hält Gott aus. Je ehrlicher Sie ihm mitteilen, was Sie quält, was Sie auslaugt und was Sie müde macht, desto kräftiger werden Sie erleben und intensiver werden Sie erfahren und erleben, welche Befreiung es ist, all das zurückzulassen bei ihm. Und wenn dann sein Friede in Ihr Herz kommt. Wenn Sie persönlich dann Luft gemacht haben, wenn Sie losgelassen haben, was Ihnen Mühe macht, dann empfehle ich Ihnen eine kleine Übung. Wenn Sie alles rausgelassen haben, was Sie quält, legen Sie Ihre Hände in den Schoß wie eine offene Schale und sagen Sie einige Male vor sich hin, leise oder laut, Herr Jesus Christus, ich empfange jetzt deinen Frieden. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und wenn Sie einatmen, beginnen Sie diesen Satz. Herr Jesus, ich empfange jetzt deinen Frieden. Sie können das Gespräch beenden mit Amen, müssen Sie nicht. Bleiben Sie im Gespräch mit Jesus und wenn Sie nun spüren, in Ihrem Inneren ist Raum, ist Freiheit, so wie bei dem Aufräumen und Entrümpeln von Garage und Keller und Dachboden. Was machen Sie nun mit dem neu gewonnenen Lebensraum, mit dem Frieden in sich? Sie können warten, bis wieder alles zugemüllt ist, oder Sie können den neuen, frei gewordenen Raum wirklich mit Bedeutsamen gefüllen. Lesen Sie die Bibel. Haben Sie keine Angst davor, lesen Sie die Bibel. Die Bibel wird zu Ihnen reden. Mark Twain hat einmal gesagt, ich habe keine Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Probleme machen mir in meinem Leben die Bibelstellen, die ich verstanden habe. Weil sie konkret sind, weil es in ihr Herz fällt und weil sie wissen, dass Gott dann von ihnen will. Ich ermutige Sie, diese Erfahrung zu machen. Bringen Sie den Müll Ihres Lebens, die Mühe, die Last, all das Gerümpel der Vergangenheit. Trennen Sie sich endlich und endgültig davon. Lassen Sie es bei der Entsorgungsstelle für den Seelensperrmüll. Bringen Sie es an das Kreuz von Golgatha. Bringen Sie es zu Jesus Christus. Und dann üben Sie es ein, immer wieder neu, nicht nur zu warten, bis in vielen Jahren wieder einmal sich so eine günstige Gelegenheit zum Aufräumen bietet, sondern bleiben Sie dran. Leben Sie mit leichtem Gepäck, entrümpeln Sie und entsorgen Sie regelmäßig. Vielleicht hilft Ihnen so als Erinnerung dazu ein Lied, das vor einigen Monaten ein großer Hit war in Deutschland, von der Gruppe Silbermond. Leichtes Gepäck, loslassen, wegräumen, ausräumen, was wir alles nicht brauchen. Dort ist das nicht näher definiert, was damit gemeint ist. Eher Konsumgut und wirklich Müll und Gerümpel. Aber lassen Sie sich doch vielleicht von diesem Lied inspirieren, dass es eben auch für die Seele gilt. Dass es auch für Ihre, ja, für Ihr Inneres gilt, für all die Last, das Schwere, die Sünde. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Das ist das griechische Wort, wenn man es direkt übersetzt. Sünde hat ja so etwas Anrüchiges, so etwas Moralisches. Aber wie oft haben wir im Leben unser Ziel verfehlt, im Umgang mit anderen unser Ziel verfehlt, in der Beziehung zu Gott, unser Ziel verfehlt in der Herzenshaltung zum Partner, zu den Kindern, unser Ziel verfehlt im Umgang mit den Werten, mit den wertvollen Gegenständen oder mit den wertlosen Gegenständen, überhaupt mit Gegenständen in unserem Leben. Wir sind so festgelegt auf das Materielle. Wir haben dabei oft uns selbst und die Beziehung zu uns selbst, zu Gott und den Mitmenschen vergessen. Wohin mit dem Seelenmüll? Ich lade Sie ein, gehen Sie ans Kreuz von Golgatha. Lassen Sie es dort zurück. Legen Sie es dort ab. Ergreifen Sie die Bibel, lesen Sie. Danken Sie Gott für die neue befreiende Erfahrung. Fangen Sie an, Loblieder zu singen. Vielleicht entdecken Sie die noch im Internet oder haben noch ein Gesangbuch daheim. Loben Sie Gott, sagen Sie ihm Danke für die neue Freiheit und genießen Sie die Freude und den Frieden, der in Ihr Leben und in Ihr Inneres fallen wird, wenn Sie klar Schiff gemacht haben, wenn Sie entrümpelt haben und wenn Ihr Blick wieder frei ist und fokussiert ist auf das Wesentliche, auf das, was zählt. Wollen wir uns noch gemeinsam unter den Segen Gottes stellen? Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir den Mut aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er schenke dir die Gewissheit, anzukommen und damit heimzukommen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott sei Licht auf deinem Wege. Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ganz sein von Seele und Leib, das Bewusstsein der Geborgenheit, ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht beirren lässt. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.